WDR 5. Innenwelt. Das psychologische Radio.
Es sind nur drei Buchstaben, ICH. Es gibt Menschen, für die haben diese drei Buchstaben eine immense Bedeutung. Sie ordnen ihrem Ich alles andere unter. Partner, Familie, Kolleginnen und Kollegen. Ja, selbst ihre Kinder müssen sich oft nach ihnen richten. Ich bin großartig, ich werde bewundert und ich will bewundert werden. Ich bin das Maß aller Dinge. Sie merken schon, in dieser WDR 5 Innenwelt geht es um Menschen, die ihr Ich pflegen und die anderen vernachlässigen bzw. Dinge von ihnen verlangen, die auf Dauer gar nicht erfüllbar sind. Es geht um Narzissten und wie wir sie erleben, wie wir sie einschätzen, aber auch wie wir mit ihnen umgehen können, denn das ist häufig nicht nur kompliziert, sondern auch sehr belastend. Wir wollen aber auch erfahren, welche Eigenschaften bei Narzissten positiv sind und warum sie oft beeindrucken und auch für sich einnehmen können. Mein Name ist Verena Kapell und ich darf Ihnen Professor Dr. Stefan Röpke vorstellen, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg-Fachkliniken Berlin-Brandenburg, Kurfürstendamm und Potsdam und Leiter des Forschungsbereichs Traumafolgestörungen an der Charité. Herzlich willkommen, Herr Professor Röpke. Ist Ihnen eigentlich heute schon ein Narzisst begegnet?
Nein, heute noch nicht. Heute hatte ich noch keinen Kontakt mit einem Menschen mit narzisstischen Merkmalen.
Ich finde es fast verwunderlich, weil ich habe das Gefühl, auch so durch Medien und durch Buchveröffentlichungen ist der Narzissmus viel mehr ins Gerede gekommen oder halt eben auch als Thema da. Und Narzissmus scheint fast schon eine Mode zu sein. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass der Fokus auf dieses Störungsbild vermehrt gerückt ist und auf diese Persönlichkeitsmerkmale.
Wie beschreiben Sie denn aus medizinischer Sicht einen Narzissten?
Also es gibt ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung als eine Persönlichkeitsstörung, die erstmal definiert ist, dass derjenige Leid und Beeinträchtigung hat. Also ein Mensch, der sich selber als leidend empfindet und der sich als beeinträchtigt sieht. Das ist immer die Voraussetzung für eine klinische Diagnose, also für ein medizinisches Problem. Und dann gibt es Kriterien dazu, die sind beschreibend, dass der Mensch Ideen von eigener Größe hat, von Erfolg, von Einzigartigkeit, jemand, der extrem Anspruchsdenken hat, der der Meinung ist, die anderen sind neidisch auf ihn oder auf sie. Arroganz ist ein Merkmal davon, aber auch fehlende Empathie, fehlendes Mitgefühl.
Sie waren an zahlreichen Studien beteiligt, auch zum Thema Narzissmus. Warum sind diese Menschen für Sie als Mediziner so interessant?
Also es ist aus meiner Arbeit entstanden. Ich hatte vorher den Schwerpunkt schon Persönlichkeitsstörungen. Der war eigentlich bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und wir haben dann immer wieder Patienten gesehen, die auch diese Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung hatten. Und die waren halt anders. Ne? Die haben die Therapien vorher abgebrochen, die waren schnell beleidigt. Also das war nochmal eine ganz neue Herausforderung, sozusagen als Therapeut mit dem Patienten zu arbeiten. Und wenn man damals in die Literatur geguckt hat, hat man ganz viel so an Meinungen gelesen, so an Einschätzungen, aber relativ wenig an wirklich so empirischen Wissen. Und das war damals der Anfang, dass wir da angefangen haben, empirische Studien zu machen, um wirklich Wissen zu generieren über dieses Störungsbild.
Wie haben Sie das gemacht? Also ich habe das nochmal eben Revue passieren lassen. Sie haben ja gerade eben gesagt, die kommen zu Ihnen, weil sie selber einen Leidensdruck haben. Und jetzt haben Sie die Patientinnen und Patienten und können mit denen forschen. Wie viel braucht man dafür eigentlich, um diese Forschung voranzutreiben? Und wie machen Sie das? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also einerseits gibt es ein ganz formales Prozedere, man muss erstmal eine Idee haben, man muss einen Antrag schreiben für eine Forschung, dann muss eine Ethikkommission das begutachten und wenn diese ganzen formalen Schritte passiert sind, dann gibt es den Teil, dass man Patienten gewinnen muss für diese Forschung, dass man ihnen also darüber berichtet, dass man sie fragt, ob sie teilnehmen wollen, dass man ihnen die Forschung erklärt und dann, dass sie halt einverstanden sind, an Forschungsprojekten teilzunehmen. Und dann muss man, und das wird vorher berechnet, je nach Fragestellung, wie viele Patienten man gewinnen muss für so ein Forschungsprojekt. Oft hat man auch Kontrollgruppen, also man vergleicht mit anderen Patienten, damit man herausfindet, ist etwas etwas wirklich spezifisch für das Störungsbild oder ist es einfach nur spezifisch für den Faktor, dass man krank ist? Deshalb hat man oft auch so gesunde Kontrollen noch mit dazu. Dann am Ende werden die Sachen ausgewertet und man guckt, ob man Hypothesen, die man vorher hatte, bestätigen konnte oder halt verwerfen muss.
Ich dachte früher immer, dass Narzissmus in Anführungsstrichen nur erlernt ist. Damit müssen wir aber aufräumen. Für alle Nicht-Genetiker, Narzissmus ist auch eine Veranlagung. Wie haben Sie das herausgefunden?
Also es sind nicht unsere Befunde, dass das so ist. Ne? Es sind andere Gruppen, die das rausgefunden haben. Also die klassischen Untersuchungen sind die, dass man Zwillinge vergleicht, eineiige und zweieiige Zwillinge und guckt, wie viel Gemeinsamkeit ist bei denen und wie viel Unterschied. Ne? So ein bisschen unter der Voraussetzung, dass die ja relativ gleich erzogen werden, gleiche Umweltfaktoren haben, halt nur bei dem einen sind die Gene völlig gleich und beim anderen sind sie halt nicht völlig gleich. Mhm. Und das waren so die ersten Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass doch ein sehr, sehr hoher Faktor Erbbarkeit bei der Erkrankung dabei ist. Ne? Man hat so auch Zahlen, bis zu 70% des Störungsbilds ist durch Erbbarkeit erklärbar.
Aber trotzdem muss es ja auch Faktoren geben, die etwas begünstigen. Und die Frage ist für mich, wann entscheidet sich eigentlich, ob ein Mensch narzisstisch auch wirklich wird, selbst wenn er die Veranlagung hat, ist aber trotzdem dann auch in sein Leben bestimmt und wann nicht?
Also zum einen ist es ein Persönlichkeitsmerkmal, ne, dieses narzisstische Merkmal. Das heißt, wir alle sind mehr oder weniger narzisstisch. Ne? Das ist eine Ausprägung von einer Eigenschaft, die wir haben. Und es gibt sozusagen einen gewissen Grad an Narzissmus, der ist in Anführungsstrichen noch gesund. Das heißt, der beeinträchtigt uns nicht bedeutsam. Wir können Beziehungen führen, wir können im Beruf uns engagieren. Und dann gibt es einen Grad, wo das alles nicht mehr funktioniert, ne? Wo das zusammenbricht. Mhm. Und dann fängt im Prinzip die Krankheit an. Es ist aber eigentlich von dem Symptombild her eher ein dimensionales Maß.
Also was bedeutet das?
Das heißt, dass es sozusagen von null, von gar nicht anfängt, langsam mehr zu werden, bis halt zu jemandem, der ein Vollbild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat.
Es gibt Abstufungen des Narzissmus.
Genau, und jetzt muss man sich vorstellen, nicht wie eine Treppe, sondern eher wie eine Auffahrt, also eine gerade Auffahrt, sodass jeder von uns irgendwo da sich platzieren kann.
Das ist ja auch ein Selbsterhaltungstrieb, denke ich mal, weil irgendwann muss ich ja auch mal an mich denken. Aber da gibt es doch noch deutliche Unterschiede zum Narzissten.
Genau, ne? Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Es ist sagen so, dass man da sehr viel Hypothesen über diese Störung hat. Man hat also, man sieht das Phänomen, dass Menschen diese Eigenschaften haben, die ich beschrieben habe. Und man hat sich dann überlegt, was könnte dazu führen? Und da gibt es halt sehr, sehr, sehr verschiedene Ideen und sehr verschiedene Hypothesen. Eine sehr prominente, die auch in der Forschung sehr verbreitet ist, ist, dass es im Kern ein Problem der Selbstwertregulation ist. Also Menschen, die eigentlich in ihrem Inneren genau das Gegenteil von dem denken, was wir anfänglich besprochen haben, also sich gerade für minderwertig, für nicht so gut, für schlecht, für nicht so liebenswert, nicht so leistungsfähig und so weiter halten. Und die das, und das sind jetzt diese narzisstischen Verhaltensweisen, versuchen zu kompensieren, weil sie so wie wir alle einen normalen Selbstwert haben wollen. Und diese narzisstischen Verhaltensweisen können entweder gelingen, dann ist es sozusagen der grandiose Narzisst, ne, dann toll, super, fühle mich ganz großartig, überlegen, das baut den Selbstwert auf, oder halt misslingen können, dann ist das der vulnerable Teil des Narzissmus. Dazu gehört dann leere Gefühl, Sinnlosigkeit, Depressivität, aber auch sowas wie Suizidgedanken, auch so ein extremes Kränkungsempfinden.
Also ich bin schnell beleidigt und vulnerabel heißt ja der verletzliche Narzisst, ne, der sich halt eben dann auch ungeschützt und schamhaft zurückzieht, oder?
Genau, Scham ist eine sehr, sehr wichtige Emotion, die eine Rolle spielt bei dem Störungsbild und diese Kränkung und da ist so ein bisschen die Idee dahinter, wenn wir jetzt die Gesunden, wenn uns etwas nicht gelingt, ne, dann würden wir sagen, na gut, hätte ich halt ein bisschen mehr lernen müssen, ne, für die Prüfung, für den Führerschein, für was auch immer. Ne. Da würden wir sagen, okay, weil ich halt gestern Abend doch länger gefeiert habe, bin ich heute nicht so in der Lage, bestimmte Aufgaben zu machen. Mhm. Beim narzisstischen Menschen ist die Idee, da geht es immer um die ganze Person, um alles. Ne? Also es nicht bestehen von einer Prüfung heißt nicht, ich hätte lernen müssen oder nicht so lange feiern sollen, sondern heißt, ich als Mensch bin ablehnenswert und hier habe ich wieder den Beweis.
Ne? Ich bin deshalb, in Frage gestellt quasi dadurch.
Als ganze Person, mhm. als Mensch. Mhm. Nicht nur in meiner einen Eigenschaft, als dass ich da nicht mich genügend mit beschäftigt habe, sondern als Gesamtperson, als Mensch. Und darum ist das auch so existenziell für die Menschen mit narzisstischer Störung. Diese Kränkung bedeutet, die ganze Person wird in Frage gestellt. Da geht es um alles dann.
Aber irgendwann muss es doch ein Erlebnis gegeben haben, vielleicht auch eine Traumatisierung, dass die Menschen dann so reagieren. Ist das in der frühen Kindheit zu verankern?
Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Es gibt Hypothesen, dass es halt durch kalte, indifferente Eltern entsteht, dieses Störungsbild.
Ne? Also indifferent Eltern, die, müssen wir sofort für die Laien erklären. Das heißt, die Eltern,
die nicht... egal. Die Eltern, denen ist das Kind egal. Mhm. Die haben da keine emotionale Beziehung zu dem Kind, sondern es geht einfach um Fakten, um Leistung, um Dinge.
Um Perfektionismus vielleicht auch.
Das auch, genau, das ist auch ein Punkt, Perfektionismus. Und es geht wenig um einfühlsam. Also das Gegenteil davon ist einfühlsam, mitfühlsam, empathisch, zugewandt, altruistisches Verhalten der Eltern. Also man macht irgendwas, wo man nicht unmittelbar einen eigenen Gewinn draus hat, so wie sich normale Eltern verhalten. Mhm. Ja, und das ist eine Hypothese. Die aber gar nicht bisher so bestätigt werden kann. Es ist auch nicht so, dass Menschen mit narzisstischer Symptomatik, Störung, dass man da immer Traumatisierungen findet. Ne? Man findet Ablehnungen, man findet negative Erfahrungen, aber Trauma ist nicht typischerweise etwas, was man bei Menschen mit narzisstischer Störung findet.
Also wenn ich
es ist ein Entschuldigung, es ist sozusagen ein graduelles Entwickeln von Symptomen, wo, wie gesagt, da sind wir im Bereich von Hypothesen, das könnte so sein, wir wissen es aber nicht genau, wo es Beziehungskonstellationen sind, da sind es meist am Anfang so die prägenden Bezugspersonen, die Eltern, die Großeltern, also wer sozusagen da die wichtige Person war, Geschwisterkonstellationen, dass sich da so bestimmte Verhaltensmuster, emotionale Muster herausbilden. Das zusammen noch mit so genetischer Veranlagung und das führt dann dazu, dass so im Jugendalter, man sagt so, die Symptome bilden sich so meist so im Rahmen der Pubertät raus, ne, und werden dann prominenter, also deutlicher und dann im jungen Erwachsenenalter haben wir dann unsere Persönlichkeit und da hätte man dieses Störungsbild dann von zum Beispiel narzisstischer Persönlichkeitsstörung.
Das heißt also, je nachdem, wie die Beziehungen zu meinem Umfeld sind, je nachdem, wie stark was gefördert wird oder wie groß auch meine Frustrationstoleranz ist, dementsprechend kann ich sozusagen den Grad des Narzissmus ausbilden. Ich habe gelesen, und das fand ich total interessant, das Umfeld spielt eine Rolle und Sie haben eine Studie gemacht zum Thema Narzissmus im Osten und Narzissmus im Westen von Deutschland. Wie ist, genau, ist dabei rausgekommen?
Ja, genau. Es gibt verschiedene Faktoren, wo man vermutet, dass die mit zur Herausbildung eine Rolle spielen. Das eine sind Bezugspersonen. Vielleicht dazu auch nochmal. Ist natürlich auch schwierig, ne, wenn ich selber eine Veranlagung habe. Also ich selber zum Beispiel rücksichtsloser bin, weniger Angst habe, mehr auf mich fokussiert bin als Kind schon, ne, dann werden natürlich auch meine Eltern sich anders mir gegenüber verhalten. Mhm. Also man kann nicht immer nur sagen, ja, weil die Eltern sich so und so verhalten haben. Es kann auch viel sozusagen Veranlagung im Sinne so von Genetik mit einer Rolle spielen, dass bestimmte Eigenschaften Kinder einfach schon so sind und Eltern und auch diese Kinder dann
quasi.
Genau, also Verhaltensmuster sich herausbilden, die dann so in diese Richtung von narzisstisch gehen, wo man, wenn man sich dann im Detail anguckt, verschiedene Beiträge sind. Das eine ist vielleicht eine Voraussetzung, die schon beim Kind liegt. Das andere ist ein Verhalten des Elternteils. Na, wir wissen, diese Erblichkeit ist da. Das heißt, das kann narzisstische Mutter oder Vater mit eine Rolle spielen, mit Zügen. Ne? Das meine ich halt mit diesem dimensional, also in Stufen ausgeprägt, also etwas mehr narzisstische Eigenschaft bei den Eltern, angeborene Eigenschaft beim Kind, eine Beziehungskonstellation, die das vielleicht nochmal verstärkt. Also es ist nicht so einfach nach dem Motto, da muss doch irgendein Trauma sein und da ist doch die böse Mutter, der böse Vater oder so. Das ist oft ein Mix aus vielen, vielen Faktoren, die dabei eine Rolle spielt. Und das ist sozusagen auf der individuellen Ebene. Was wir auch sehen, ist, dass bestimmte Faktoren in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Also wir wissen zum Beispiel, in Zeiten, in denen es ökonomisch gut geht, da haben wir mehr Menschen, einfach über die Bevölkerung hinweg, ne, die in dem Alter erwachsen werden, die haben ein höheres Risiko, narzisstischer zu werden. Wir wissen, dass wer in der Stadt lebt, ein höheres Risiko hat, narzisstischer zu sein, als jemand, der auf dem Land groß wird. Mhm. Wir wissen auch so bei Geschwisterkonstellationen, also Einzelkinder haben ein höheres Risiko, narzisstisch zu sein, wenn sie junge Erwachsene sind, als Geschwisterkinder. Und ja?
Nee, ich höre zu.
Ich höre gerade weiter, okay. Genau, und jetzt zu unserer Studie. Und es gab im Vorfeld schon Hinweise und Daten, dass es so individualistische Gesellschaften, also unsere westliche Gesellschaft, eher narzisstischer ist. Mhm. Und so kollektivistische Gesellschaften, wie wir sie in Asien kennen, vielleicht auch die alten sozialistischen, kommunistischen Strukturen, dass die eher weniger narzisstisch sind. Und da hatten wir damals die Idee, dass wir diesen Mauerfall, der in Deutschland sozusagen nutzen für so eine Studie, dass wir also eine Generation haben, die getrennt war vorher durch die Mauer. Und wir haben eine Generation, die, nachdem die Mauer gefallen ist, relativ wieder vereint aufgewachsen ist. Und haben also in der deutschen Bevölkerung über die Altersklassen hinweg untersucht, wie stark ist Narzissmus ausgeprägt. Und was wir herausgefunden haben, ist Bestätigung von der Hypothese. Ne? Also Menschen, die eher in der DDR aufgewachsen sind, dass die weniger narzisstische Merkmale hatten. Wir reden hier von leichten Unterschieden. Ne? Das ist jetzt nicht maximal, sondern etwas unterschiedlicher, etwas weniger als Menschen, die in der alten Bundesrepublik aufgewachsen waren. Und wir haben gesehen, bei der jungen Generation, die sozusagen im vereinten Deutschland aufgewachsen ist, da können wir gar keine Unterschiede mehr aufzeigen. Ne? Also schon so ein Hinweis, dass wirklich die Gesellschaft auch mit einen Einfluss hat.
Herr Professor Röpke, wir haben jetzt den Narzissten umschrieben. Wir haben aber auch ein Blick auf die inneren Antreiber, die zum Teil ganz überraschend sind bei den Narzissten. Das können wir gleich in der WDR 5 Innenwelt hören. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen für uns, können Sie uns auch gerne schreiben unter wdr5.innenwelt@wdr.de. Sie hören die WDR 5 Innenwelt und Narzissmus ist das Thema der heutigen Folge. Dafür sprechen wir mit Professor Dr. Stefan Röpke und Sie sind Professor und natürlich auch Facharzt an der Oberberg Fachklinik und an der Charité in Berlin. Und Herr Professor Dr. Röpke, viele verbinden mit Narzissmus ja zunächst Angeberei, Prahlerei, Egoismus. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, aber mich interessiert auch, wie glücklich sind Narzissten eigentlich Ihrer Einschätzung nach?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ne? Das ist die Frage auch so ein bisschen, was ist Glück? was sozusagen, und da ist es auch, wie gesagt, wir wissen relativ wenig noch über dieses Störungsbild. Und was wir sehen, ist, dass es so ein Wechsel ist zwischen zwei Zuständen. Es gibt relativ wenig Zeit, wo man glücklich, zufrieden und ausgeglichen und mit sich und der Welt im Reinen ist. Sondern es gibt im Wesentlichen so zwei Zustände. Der eine ist dieser Zustand von Macht, von Grandios, von Überlegenheit, von sich oben fühlen. Und der zweite Zustand ist genau das Gegenteil, das Gefühl von Wertlosigkeit, Leere. Und je stärker dieser Narzissmus ausgeprägt ist, umso stärker ist man entweder in dem einen Zustand oder in dem anderen Zustand.
Das ist anstrengend, oder?
Das ist sehr anstrengend. Und deshalb ist es auch so, dass die Patienten oft andere Erkrankungen bekommen. Wir sehen in der Klinik ganz selten, dass Patienten kommen und sagen, ich bin narzisstisch oder ich habe Größenideen, sondern wir sehen Patienten, die mit Abhängigkeitserkrankungen kommen, mit Alkoholabhängigkeit, mit Drogenabhängigkeit. Wir sehen Patienten, die schwere Depressionen haben. Wir sehen Patienten, die schwere Partnerschaftskonflikte haben, die sagen, ich bin Ende 40 und ich kriege einfach keine Beziehung hin. Ich hätte gerne eine Familie, würde gerne eine Partnerin dauerhaft finden. Ich habe überhaupt kein Problem, jemanden kennenzulernen. Das sofort. Innerhalb von 2 Tagen lerne ich jemanden kennen, immer große Verliebtheit, alles ganz toll. Und dann irgendwie nach ein paar Tagen merke ich, dass der oder die andere eigentlich gar nichts taugt, gar nicht mein Niveau ist, gar nicht mit mir mithalten kann, überhaupt nicht meiner Welt eintauchen kann, ich stehe so über allen Dingen. Aber unterm Strich, und das ist auch das, was die Behandlung sozusagen, oder was auch für mich als Behandler sozusagen, wo der Ansatz ist, dass man sagt, oft ist da doch ein großes Leid drunter. Ist nicht so, dass die Patienten das immer sehen. Ne? Also in diesem grandiosen Anteil, da kommt keiner in die Klinik oder zum Psychologen, Psychiater. Da ist für denjenigen die Welt in Ordnung. Aber es gibt immer, und da gibt es ein paar Studien auch, die genau das zeigen, dass es, wenn es diese grandiosen Anteile gibt, gibt es auch immer Zeiten, wo genau das Gegenteil da ist. Leere, Suizidgedanken, Sinnlosigkeit. Und das sind Momente, wo Menschen auch für eine Therapie offen sind.
Wir haben ja vorhin mal kurz darüber gesprochen, dass das insbesondere in der Pubertät sich so herauskristallisiert. Und gibt es eigentlich, Sie haben gesagt, es gibt halt immer diesen Wechsel von ich bin grandios und sensationell und keiner kann mit mir mithalten. Auch diese idealisierte Liebe ist ja, glaube ich, oft auch so ein Thema. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, wenn es dann halt runtergeht und man ist dann ja depressiv und traurig, weil man auch ja nicht diese Anerkennung einfach kriegen kann, die man da braucht. Gibt es da Unterschiede in den Lebensphasen? Sie haben vorhin gesagt, in der Pubertät kristallisiert sich das so ein bisschen raus. Wie ist es in der Transition vom Kind zum Erwachsenenalter, junge Erwachsene? Gibt es da so Unterschiede, wie sich das äußert?
Ja, also einerseits gibt es einen typischen Verlauf der Schwere. Und das ist, dass es dann den Höhepunkt hat in einem jungen oder etwas älteren Erwachsenenalter und dann über die Zeit eigentlich eher abnimmt. Mhm. In der Regel verlieren wir über die Zeit so extreme Persönlichkeitseigenschaften. Wir werden im Prinzip alle immer ähnlicher. Und auch dieses Narzisstische wird in der Regel über die Zeit etwas besser. Also das Leiden wird dadurch auch bei den meisten geringer. Man durch Lebenserfahrung, durch Erfahrung, Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Auch ohne Therapie in vielen Fällen wird das, Elternschaft ist ein wichtiger Teil, der auch dazu beitragen kann, dass diese Merkmale besser werden können. Und das ist sozusagen in der Regel, wird es dann über die Zeit etwas besser.
Wir können aber auch nicht verschweigen, dass die anderen, also die Familie, die Frau, die Kolleginnen und Kollegen, auch häufig unter den Narzisstinnen und Narzissten leiden. Ich glaube, es gibt auch mehr Narzissten als Narzisstinnen, ne? Oder?
Genau, man sagt, ungefähr 1% der Bevölkerung hat dieses Störungsbild, also wirklich klares, deutliches Leid unter dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und man sagt, ungefähr davon sind doppelt so viele Männer betroffen, wie Frauen betroffen sind. Das ist auch nicht ganz sicher, dieser Befund. Es gibt so Hypothesen, dass Frauen eher den sogenannten so verdeckten Narzissmus haben. Mhm. Also es gibt einmal diesen offen ausgelebten, nach Größe, toll, nach außen zeigen, das jedem mitteilen. Und dann gibt es den Verdeckten, das kann man sich so vorstellen, dass jemand sagt, naja, wenn ich wollte, dann könnte ich. Ne? Also wenn ich nur wollte, dann würde ich auch irgendwie ganz oben ankommen. Mhm. Aber ich zeige mich ja nicht, ich will ja nicht sozusagen. Ne? Und dass Frauen eher diese verdeckte Form des Narzissmus haben und dass deshalb diese Stichproben immer Frauen sozusagen unterrepräsentiert sind, weil man immer nach diesen grandiosen Anteilen fragt. Die sind ja auch im Vordergrund, wenn man die Diagnose stellt.
Mhm. Also die Mitmenschen leiden mehr unter Ihnen vielleicht? Oder vielleicht ist es auch ausgeglichen, man weiß es nicht. Aber was macht das denn mit Familien, wenn ein Teil dort ein Narzisst oder eine Narzisstin ist? Können Sie das beschreiben?
Ja, also das vom Kern ist es eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ja, und die zeigt sich immer am allermeisten in einer Beziehung und am allermeisten in ganz engen Beziehungen. Also die engste Beziehung ist die Partnerschaft oder die Elternschaft. Also wenn jemand stark narzisstische Merkmale hat oder eine narzisstische Störung hat, ein Partner, eine Partnerin wird das immer merken. Es geht nicht, dass man es nicht merkt. Weil es jetzt die Frage, wie merkt man es? Ist immer das Gefühl, man ist nur ein Objekt, man wird nur benutzt. Es geht nie um die eigene Person. Partner von und Partnerinnen von Narzissten beschreiben sich als nicht gesehen, nicht wahrgenommen, keine warmherzige Beziehung, abgewertet, nach unten gestellt, klein gemacht, das Leid wird nicht gesehen, wenn es einem mal schlecht geht, eine Hilfe wird nicht angeboten, man wird alleine gelassen, ausgenutzt. Das sind so Beschreibungen von Partnern, ne? Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Wenn ich mir frage, warum geht dann jemand nicht? Ne? Das heißt, das sind dann oft ganz, ganz schwierige Beziehungskonstellationen, wenn sie dann über längere Zeit andauern. Oft gehen diese Beziehungen ja auch schnell in die Brüche. Schwierig ist natürlich bei Kindern, weil die nicht weg können. Ne? Das ist, da ist es oft sehr, sehr schwierig.
Wenn, zu den Kindern würde ich gleich nochmal kommen.
Kommen Sie später noch.
Okay, ja, dann lassen wir es. Nee, aber was ich jetzt interessant finde, ist, es muss doch irgendwann einen Punkt gegeben haben, da habe ich den Narzissten oder die Narzisstin getroffen und habe mich in ihn oder in sie verliebt.
Ja.
Irgendwas muss es doch geben, weshalb ich das tue. Was ist es?
Ja, ja. Also da gibt es auch so ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass Narzissten auf den ersten Blick gut ankommen. Mhm. Ne, die treten sicher auf, die haben eine Meinung, die haben eine Vision, die haben eine Haltung, die wissen, wo es lang geht, die wissen, was man machen muss. Oft achten sie auch sehr auf das Äußere, vermitteln Stärke, Richtung, Überzeugung. Und das ist erstmal attraktiv, sodass man so jemanden erstmal wahrnimmt, sieht und in gewisser Weise auch auf sowas, weil es ja auf eine Art auch so ein bisschen so ein Trugbild ja ist, reinfällt. Und dann fängt halt in meisten Fällen die Liebe an, ne? Mhm. Und dann ist man da erstmal drin und will das vielleicht doch am Anfang gar nicht sehen. Ne? Hinterher sind die meisten sagen, eigentlich hätte ich schon am Anfang sehen können und eigentlich hätte mir das schon am zweiten Tag klar sein müssen, ne? dass ich da nur eine Nummer bin, dass ich nur eine Funktion für den anderen habe, dass ich gar nicht gesehen werde. Das ist oft ganz, ganz schnell klar. Und dann gibt es halt Konstellationen, wo man sich daraus lösen kann und wo so eine Beziehung in die Brüche geht und andere dann halt, wo man dann nicht rauskommt. Und, ja.
Und die Kinder, wir haben ja gerade gesagt, die Kinder betrifft es ja auch, weil wenn ich einen Narzissten als Vater habe oder als Mutter, kann ich es ihm oder ihr ja auch nie recht machen, oder?
Genau, und das Schwierige bei Kindern ist, Erwachsene haben ja schon eine Erfahrung vorher gemacht. Mhm. Die kennen ja auch andere Beziehungserfahrungen. Die wissen, wie sich das anfühlt, wenn man geliebt wird, wenn man auf Augenhöhe betrachtet wird. Bei Kindern ist es schwieriger, ne? Wenn das die Hauptbezugsperson ist, die haben ja keinen anderen Bezug. Die wissen ja nicht, wie es auch sein kann. Die nehmen ja das erstmal als normal an. Und oft, wenn sie dann älter werden, wenn sie dann mit Freunden sprechen, wenn dann doch andere Menschen in ihr Leben kommen, dann merken sie erstmal, was
wie es auch gehen kann. Beziehung. Ne?
Genau, wie es genau auch gehen, was einem eigentlich fehlt. Aber man kann ja nur wahrnehmen, was einem fehlt oder benennen, wenn man einen Vergleich hat. Sonst hat man ein Gefühl von nicht gesehen, von Lieblosigkeit, Emotionslosigkeit, von Macht, von, ne, das, ohne dass man beschreiben kann, wie ist es denn anders, wenn man diese Erfahrung ja nicht gemacht hat.
Gibt es denn daraus entstehend für die betroffenen Kinder auch, ich sag mal, Krankheitsbilder, die sie hinterher behandeln müssen?
Ja, wir haben viele Patienten, die solche Eltern beschreiben, ne, auch verschiedenen Ausprägungen. Es ist oft auch so Selbstzweifel, die natürlich eine Rolle spielen, ne, wenn man dann immer abgewertet wurde. Auch depressive Stimmungen, Depressionen spielen eine Rolle. Persönlichkeitsstörungen können auftreten, ne? Eigene Schwierigkeiten mit anderen Menschen, Beziehungen einzugehen, Bindungen einzugehen, Partnerschaften einzugehen. Auch teilweise eine Tendenz, sich dann auch wieder solche Partner zu suchen, ne? die einen dann auch so ähnlich behandeln. Und das auch gar nicht so bewusst zu machen, sondern sich über sich selber so ein bisschen zu ärgern und zu wundern, warum man immer wieder in die gleichen Muster reinfällt, immer wieder die gleichen Partner wählt oder Partnerinnen wählt. Das ist oft schwer, da rauszukommen und oft ein Grund für eine Psychotherapie, ne? Um sich damit auseinandersetzen zu können und für sich lernen zu können, wie man gesunde Partnerschaften eingeht.
Jetzt habe ich vielleicht auch eine Narzisstin und Narzissten in meinem Umfeld, im beruflichen Umfeld. Was machen die denn da? Weil oft sind es ja auch Menschen, die da grandios auftreten. Oder zwei Fragen. Eigentlich, welche Probleme gibt es am Arbeitsplatz? Und gibt es eigentlich Berufe, wo diese Störung häufig vorkommt?
Ja, also wo kommt die Störung vor? Alles, was sichtbar ist. Also Sie werden keinen narzisstischen Menschen finden in einem karitativen Verein mit viel Arbeit und wenig Außenwirkung. Ne? Der narzisstische Mensch wird da aktiv sein, wo das Maximum an Außenwirkung ist, mit dem minimalen Invest an Zeit und an Arbeitskraft. Also überall, wo es irgendwie nach sozialen Rankings oben ist, wo die Sichtbarkeit hoch ist, das ist anziehend für einen Menschen mit narzisstischer Störung. Was man auch weiß, ist so in Führungspositionen, also Narzissten wollen gerne und oft in Führungspositionen, aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sie eigentlich die schlechteren Manager sind. Ne? Sie sind eigentlich nicht die Leute, die geeignet sind für solche Funktionen. Und warum nicht? Weil sie diese Verhaltensweisen natürlich auch ihren Untergebenen zeigen. Ne? Den lassen sie besonders deutlich, die lassen sie besonders deutlich erfahren, dass sie halt unten sind. Wie gesagt, Neid spielt eine Rolle. Ne? Sie denken, andere sind auf sie neidisch. Sie werten andere ab. Sie haben wenig Gefühl für den anderen. Ne? Sie haben wenig dieses menschliche Gefühl von, wie viel Leistung ist jemand in der Lage zu bringen? Was ist eine Grenze bei jemandem? Kein Interesse, den anderen zu fördern zum Beispiel. Ne? Also es geht gar nicht darum, seine Mitarbeiter zu fördern, sondern es geht für sich das Maximum rauszuholen.
Und sie sind nicht besonders teamfähig, nehme ich mal an.
Genau, daraus folgt dann fehlende Teamfähigkeit.
Wie wir mit Narzisstinnen umgehen können oder mit Narzissten, wie wir uns auch vor ihnen schützen können, aber wie wir trotzdem gut mit ihnen leben, das erfahren Sie gleich in der WDR5 Innenwelt. Haben Sie nochmal Anregungen oder Fragen an uns, schreiben Sie uns unter wdr5.innenwelt@wdr.de. Der Narzissmus ist heute unser Thema in der WDR5 Innenwelt und Professor Dr. Stefan Röpke unser Gast. Herr Professor Röpke, wir haben jetzt den Narzissten umschrieben, haben auch die Probleme ein bisschen transparenter gemacht. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns jetzt gefolgt sind, fragen sie sich womöglich, ja und jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich denke, zur Wahrheit gehört ja auch, Narzissten sind nicht heilbar. Stimmt das oder ist das falsch?
Also ich würde sagen, weder noch. Es ist, weder stimmt es noch, es ist falsch. Also zum einen hatte ich gesagt, dass Narzissmus sich in den meisten Fällen über die Lebenszeit auch von alleine etwas bessert. Es geht eher Richtung Besserung über die Zeit in den meisten Fällen. Nicht
immer. Warum eigentlich? Durch die Erfahrungen oder weil man auch selber merkt, es ist so anstrengend und so traurig?
Also es gibt keine guten Studien, die das wirklich gut untersucht haben. Vermutung wäre, dass das Lebenserfahrungen sind. Mhm. Ne, dass Menschen, also der Kern davon ist ja auch ein Leid. Ne, die Menschen haben unter diesem Symptombild auch ein Leid. Ne, und das ist ein Leid, was sie auch selber wahrnehmen. Zwar nicht die ganze Zeit, aber immer wieder und immer wieder wahrnehmen. Und auch die Folgen wahrnehmen. Und wir Menschen reflektieren über uns. Wir sagen ja, diese Symptome von Narzissmus, die sind ich-synton. Das heißt, die Patienten merken die am Anfang gar nicht als Problem. Ne? Die kennen sich ja nur so. Und deshalb finden sie Narzissmus erstmal an sich selber gar nicht als ein Problem, sondern das Problem sind die anderen, ist draußen. Ne? Es ist irgendwie der Kollege, der einen mobbt, ne? der Chef, der einen klein halten will und rausschmeißt, die Partnerin, dem Partner, der nichts taugt und wo man keinen findet und wo man sich immer wieder täuscht und betrogen von den anderen wird. Also die Problematik wird am Anfang nach außen orientiert. Und dann durch Erfahrung, und das gibt es auch ein paar Untersuchungen zu, kriegen die Menschen schon so eine Einsicht auch ihrer eigenen Anteile. Ne? Es ist ganz wenig am Anfang und ich vermute, dass das so ein Lernprozess ist, dass man in Situationen auch, wir Menschen können ja lernen und können über uns lernen und können uns dann auch im Verhalten und Denken, in unserer Regulation von Gefühlen über die Zeit auch entwickeln.
Wie gehe ich denn jetzt als Angehörige oder Freundin oder Freund mit einem Narzissten um, wenn er mir sehr am Herzen liegt? Das ist ja oft auch so.
Ja, also die erste Frage wäre, warum liegt er mir so am Herzen? Die sollte man sich sicher als erstes mal stellen. Was ist es da, was man da so faszinierend findet oder so toll findet? Oder warum hat man diese enge Bindung? Also die Frage stellt sich nicht, wenn es der eigene Elternteil ist, Mutter und Vater. Da ist es natürlich klar. Aber in der Partnerschaft wäre, glaube ich, die erste Frage, was will ich da eigentlich? Was möchte ich von dem? Was sehe ich da drin? Also dass man seine eigenen Motive und Gefühle der anderen Person gegenüber zumindest mal in Frage stellt. Auch da guckt, ist es wirklich was, wir hatten vorhin über diese Muster gesprochen, was ich einfach nur immer wiederhole und wiederhole, und eigentlich, wenn ich mal einen Moment nachdenke, weiß ich schon, in 3 Monaten werde ich da sitzen und sagen, ja, wieder auf die gleiche Art von Mensch reingefallen, in Anführungsstrichen. Das andere ist, dass der Mensch, wenn er selber doch, der Betroffene, der narzisstische Mensch, gar nicht sich als Problem sieht, dann will er das natürlich auch von niemandem anders hören. Also das bringt dann nicht zu sagen, du bist das Problem, weil er das gar nicht die Fähigkeit hat, das für sich so wahrzunehmen. Was ein Teil ist, dass man das eigene Leid, die eigene Situation, dass man da sich emotional kalt und nicht beachtet und so weiter fühlt, das erstmal ausdrückt, dass man dem anderen die Chance gibt, das wirklich mit Worten zu hören. Und da haben wir auch eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Den Menschen mit Narzissmus fehlt zwar diese Empathie, dieses Mitgefühl, die können gar nicht so richtig wahrnehmen, wie geht es dem gegenüber. Die sehen gar nicht das Leid in dem anderen. Das bis hin, dass in einer Untersuchung so Hirnstrukturen auch verändert sein können. Da fehlt vielleicht wirklich was. Diese Fähigkeit fehlt, und vielleicht ist das wirklich ganz, ganz biologisch. Aber was die Menschen mit narzisstischen Merkmalen gut können, ist sich in andere reinversetzen. Wenn sie dann wollen, können sie sich gut in andere reinversetzen.
Oh, das müssen Sie mir mal kurz erklären, weil ich denke immer, wenn ich Empathie habe, ist Empathie mit ein Ausdruck, dass ich mich in andere hineinversetzen kann. Wie mache ich denn jetzt als Gegenüber dem Narzissten deutlich, wie es mir geht? Das finde ich total spannend.
Ja, also es gibt ja verschiedene Konstrukte von Empathie, dass er erstmal ein Wort, ein Modell dahinter, und ein prominentes Modell ist, dass man unterscheidet zwischen einem affektiven und einem emotionalen, also einem kognitiven und einem emotionalen Teil. Der emotionale Teil heißt mein Gefühl, was ich selber habe, wenn ich einen anderen Menschen in einer bestimmten emotionalen Situation sehe. Das kann man auch sagen, Mitgefühl.
Also das hat er nicht.
Genau, das hat er nicht. Das andere ist das, was man so auch Theory of Mind nennt, also ein Wissen um das Denken, Fühlen und die Absichten des anderen. Also ich kann mich in die Lage des anderen reinversetzen. Ich hab diese Fähigkeit zu wissen, kognitiv, vom Kopf her, ich kann es aussprechen, was denkt der, was wird er als nächstes tun, wie fühlt sich diese Person in der Gegenüberposition, der andere. Und diese Fähigkeit scheint gut ausgeprägt zu sein bei Narzissten bei narzisstischen Menschen. Also sie können gut, wenn sie es wollen, das ist eine Motivationsfrage, wenn sie es dann wollen, können sie gut anderen, das ist auch das, was die klinisch beschreiben, die sagen, ich kann genau sehen, deshalb kann ich auch den anderen so gut verletzen und treffen, weil ich genau weiß, was das Problem ist, was der denkt, wovor der Angst hat, das kenne ich ganz genau. Das nutzen die narzisstischen Menschen auch, um gerade andere zu verletzen und sich als oben zu fühlen, den anderen nach unten zu drücken. Kann man aber auch...
Nee, machen Sie weiter. Ja,
ich würde sagen, das kann man aber auch darauf, auf diese Fähigkeit kann man aber auch bauen. Das ist auch ein Teil der Therapie, dass wir mit Menschen, narzisstischen Menschen üben, sich in andere sozusagen die Situation ganz bewusst wahrzunehmen. Wie geht's dem jetzt? Wie fühlt sich das der Gegenüber, die Partnerin? Was macht das jetzt mit dieser anderen Person? Dass man eher über diese kognitive Ebene arbeitet. Sie wollten ja noch zurück auf den Partner. Was kann man machen? Klar machen, deutlich machen, aussprechen und dann irgendwann auch Grenzen setzen. Zu sagen, das bin ich bereit mitzumachen, und hier ist aber auch eine Grenze, das mache ich jetzt nicht mehr mit. wenn du dich da nicht änderst, wenn du nicht etwas an dir machst und dann bleibt in letzter Konsequenz nur, dann wird das nichts mit uns. Dann können wir die Beziehung nicht weiterführen.
So, jetzt liebe ich aber den Narzissten. Ich mache es ihm nicht leicht. Ich liebe den Narzissten und die andere Frage ist, kann ich denn darauf bauen, dass auch der Narzisst mich liebt?
Jetzt haben wir sozusagen auch noch wieder diese Kategorie Narzisst, Nicht-Narzisst. Ne? Ja. Ich hatte ja gesagt, das ist was Dimensionales. Ja, ja. Also jede Abstufung ist möglich. Ne? Von dem Extremfall, den man dann sozusagen auch malignen Narzisst nennt, ne? Ein antisozialer Mensch, wenig, überhaupt kein Mitgefühl mit anderen, die anderen nur ausnutzen. Die Person kann nicht einen anderen lieben. Ne? Mhm. Narzisstische Merkmale, natürlich, dann kann man auch ein Gefühl von Liebe haben, was aber auch immer wieder dann durch diese Ablehnung des anderen und dieses Runterdrücken des anderen auch wieder verschwindet. Ne? Mhm. Weil das Problem des Narzissten ist ja gerade, dass es diese Augenhöhe nicht gibt.
Für ihn. Also alle anderen sind nicht auf seiner Augenhöhe.
Genau. Und auch in der Partnerschaft. Er kann nicht, das ist ja die Schwierigkeit auch, das ist ja auch das Leid eigentlich des Narzissten. Er ist nicht in der Lage, eine Augenhöhe herzustellen, ein Gleich in der Beziehung herzustellen. Das, was für die meisten Normalität ist in der Partnerschaft, eine Augenhöhe, dazu ist der narzisstische Mensch nicht in der Lage.
Die Grenzen, die man ziehen muss, haben Sie eben angedeutet oder haben Sie auch gesagt, irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, dann muss ich diese Beziehung beenden. Jetzt habe ich aber Schuldgefühle, weil ich verlasse den anderen, weil ich kann mir vorstellen, dass er das dann auch ausnutzt und sagt, ja, du bist dran schuld, dass die Beziehung gescheitert ist. Wie gehe ich denn mit diesen Schuldgefühlen um? Was würden Sie raten?
Ja, also es gibt ja auch den Punkt, wo man dann dem anderen auch nicht mehr helfen kann. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, das ist eine Trennung, das ist vorbei, dann ist es auch nicht mehr meine Aufgabe, mich um den anderen zu kümmern. Dann muss man darauf bauen, dass es da ein Hilfesystem gibt. Wenn es ganz extrem ist, dann gibt es ein professionelles Hilfesystem. Ne? Wenn jemand bis hin zu schwersten Suizidgedanken entwickelt, dafür haben wir ein Hilfesystem, was da helfen kann. Ansonsten gibt es ein Umfeld, da gibt es eine Familie bei jemandem. Also man ist dann auch in gewisser Weise ja in so einer Trennungssituation raus. Also man kann nicht gleichzeitig sich trennen und den anderen irgendwie unterstützen. Das andere ist, wie geht man mit seinen eigenen Gefühlen um? Da sind wir wieder bei dem Anteil, warum liebe ich den Menschen, was finde ich da eigentlich, was ist es? Und dann auch die Frage, wofür gebe ich mir eigentlich die Schuld? Ne? Also wenn ich sage, nee, ich will mich nicht immer beschimpfen lassen, ich will mich nicht immer abwerten lassen und vor anderen klein machen, ich will das einfach nicht. Und ich habe das jetzt mehrfach gesagt und ich habe gesagt, das reicht jetzt beim nächsten Mal und jetzt habe ich die Trennung vollzogen. Wofür gebe ich mir dann die Schuld, sollte man sich fragen.
Was ist denn eigentlich das Tolle an Narzissten?
Für wen?
Das ist eine gute Frage. Sind wir erstmal, irgendwie sind sie ja auch oft, ich sag mal, Antreiber. Oder ich sag mal, man braucht ja auch Visionen. Es gibt auch Menschen, die sagen, wenn sie Visionen haben, gehen sie zum Arzt.
Aber, ja, ich glaube, der Unterschied, den man machen muss, ist ein Mensch mit einem hohen Selbstwertgefühl und mit einem Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und dass man das gut trennt von dem, was man narzisstisch nennt. Die Menschen, die sagen, ich will mich verwirklichen, ich will was aus meinem Leben machen, ich habe Ziele, ich will meinetwegen auch hoch hinaus, das ist kein narzisstisches Motiv. Mhm. Na, auch wenn so jemand in eine Leitungsführungsposition bekommt, das ist kein narzisstisches Motiv. Das ist jemand, der aus seinem Leben für sich das Beste machen will, aber nicht auf Kosten der anderen. Und Narzissmus heißt immer in Bezug auf jemanden anders. Es braucht immer einen, der unten ist, damit ich mich oben fühle. Das heißt nicht, Narzissmus ist nicht, wenn ich meine Idee, meine genialen Einfälle in die Realität umsetze. Das ist nicht narzisstisch. Narzisstisch ist, wenn ich meinen Selbstwert aufbaue, indem ich einen anderen Menschen kleiner mache.
Das heißt, ein Narzisst kann gar nicht ohne andere existieren.
Genau. Ich brauche, um narzisstisch sein zu können, brauche ich einen anderen. Auf einer einsamen Insel kann kein Narzisst sein. Der kann dann nicht Narzisst sein. Selbst wenn er vorher einer war, ist das dann nicht mehr. Weil er braucht den anderen. Und die Richtung ist einfach eine andere. Ne? Der eine Mensch, der will, der hat einen genialen, eine Idee, der hat ein Bild, sie sagen Vision, ne? Der möchte irgendwas umsetzen in die Realität, was es noch nicht gibt. Das ist nicht ein narzisstisches Motiv. Dem narzisstischen Menschen ist es eigentlich egal, worum es geht. Ihm geht es nur darum, dass es irgendwie wichtig, bedeutsam und andere das als großartig und genial sehen. Es kann natürlich sein, dass jemand, der ein narzisstischer Mensch ist, auch eine geniale Idee hat. Das ist natürlich auch möglich, dass das zusammentrifft. Mhm. Aber von dem, wenn wir über das Störungsbild heute sprechen, dann sind das zwei verschiedene Sachen. Dann ist das einmal Selbstwert, Selbstwirksamkeit, eigene Ideen, Pläne in die Realität umsetzen. Und das andere ist, ich brauche jemanden unter mir, damit es mir gut geht.
Und der muss immer kleiner sein als ich.
Der andere muss immer kleiner sein. Oder ich sehe, dass der über mir ist und spiele dem anderen vor, dass ich das ganz großartig finde und fange von hinten an, am Stuhl zu sägen. Das ist ja auch ein typisches narzisstisches Verhaltensweise. Ne? Dieses erstmal nach oben freundlich und unterwürfig sich verhalten, nur mit dem Ziel, dass man denjenigen über sich demontiert und von seiner Position entfernt und nach unten begibt.
Ist eine total interessante Frage. Was mache ich denn dann, wenn ich das merke?
Als wer?
Als Chef oder Chefin.
Ja, ist schwierig, ne? So jemand zu haben. Auch hier ist es letztlich wie in einer Partnerschaft. Ne? Ansprechen, begrenzen, Zeitrahmen setzen und dann gibt es Grenzen, wenn die überschritten sind, die man vorher gut benennen sollte, wo man sich dann trennen muss.
Und wenn das nicht geht?
Das Trennen? Na, dann muss man selber weg.
Dann hat er ja gewonnen.
Also die Frage ist, also dem narzisstischen Menschen geht es ja um Gewinnen und Verlieren. Wenn ich jetzt sage, ich bin in einer Arbeitssituation, wo ich über lange Zeit und alles versucht habe und da aus welchen Gründen auch immer, oft ist es ja nicht so, wir haben jetzt wirklich einen sehr konstruierten Fall, aber nehmen wir mal diesen extrem konstruierten Fall. Und ich gehe jeden Tag in eine Situation, die mich krank macht, die mich frustriert macht, die ich mit nach Hause bringe, die meine eigene Beziehung zerstört. Warum soll einem da Gewinnen und Verlieren wichtig sein?
Ne? Genau, da muss man sich selber schützen. Und was mache ich, wenn ich jetzt den Kollegen oder die Kollegin habe, die an meinem Stuhl sägt? Weil ich glaube, dass das auch viele Menschen interessiert, weil sie eventuell das auch so empfinden.
Auch hier ist erstmal ein offener Umgang und ein Ansprechen und ein Benennen und ein Abgrenzen auch, eigene Grenzen setzen. Was geht nicht, was kann derjenige machen, was kann er nicht machen. Wenn man solche Sachen wahrnimmt, die einfach offen ansprechen, sagen, ich habe gemerkt, du hast da das und das gesagt, wie kommt es denn, warum hast du das denn hinter meinem Rücken gemacht oder gesagt? Ne? Und auch ein bisschen darauf hoffen, wenn man jetzt auf einer Ebene mit jemandem arbeitet, dass man dann zu seinem Chef geht und das anspricht und sagt, das ist schwierig, ne? So kann ich nicht arbeiten, da müssen wir was machen. Es gibt sicher, aber das war ja der Anfang, Strukturen, die dann so verfestigt sind, wo man so wenig oder gar keinen Spielraum mehr für sich sieht. Das eine logische Folge daraus ist, dass dann geht man halt selber, ne?
Das war die WDR 5 Innenwelt mit dem Thema Narzissmus. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Dr. Stefan Röpke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Mein Name ist Verena Kapell und wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das gerne tun unter wdr5.innenwelt@wdr.de. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören und alles Gute.
WDR 5